Rainer, lies mal vor. Band 2, 12. Kapitel. Pottwale und Walfische. Während der Nacht des 13. zum 14. März fuhr die Nautilus in ihrer südlichen Richtung weiter. Ich dachte, auf Höhe des Kap Horn werde sie dieses umfahren, um in dem stillen Ozean ihre Rundreise um die Erde zu vollenden. Wollte er zum Pol dringen, das wäre unsinnig gewesen. Ich fing an zu glauben, dass die Verwegenheiten des Kapitäns hinlänglich die Befürchtungen Ned Lands rechtfertigten. Der Kanadier sprach seit einiger Zeit nicht mehr mit mir über seine Fluchtprojekte. Er war weniger mitteilsam, fast schweigsam geworden. Ich sah, wie die Fortdauer der Gefangenschaft auf ihm lastete. Ich fühlte, wie sich der Zorn in ihm steigerte. Wenn er mit dem Kapitän zusammentraf, funkelten seine Augen von einem düsteren Feuer, und ich fürchtete stets, das Ungestüm seines Charakters werde ihn zu einem Äußersten treiben. Am 14. März kam er mit Conseil auf mein Zimmer. Ich fragte sie nach der Ursache ihres Besuches.
»Ich habe eine einfache Frage an Sie zu richten, mein Herr«,
erwiderte der Kanadier. »Reden Sie, Ned.«
»Wie viel Mann glauben Sie, dass sich an Bord der Nautilus befinden?«
»Ich wüsste es nicht zu sagen, mein Freund.«
»Es scheint mir«,
versetzte Ned Land,
»sein Manövrieren erfordert keine große Mannschaft.«
»In der Tat«, erwiderte ich, »müssen in den Verhältnissen, worin sie sich befindet, wohl 10 Mann höchstens dafür genügen.«
»Nun«,
sagte der Kanadier,
»weshalb sollten mehr vorhanden sein?«
»Weshalb?« entgegnete ich und sah Ned Land, dessen Absichten leicht zu erraten waren, fest ins Angesicht. »Weil«, sagte ich, »wenn meine Ahnungen mich nicht trügen, wenn ich die Existenz der Nautilus recht verstehe, dieselbe nicht bloß ein Schiff ist, sondern eine Zuflucht für diejenigen sein soll, welche, wie ihr Kommandant, alle Verbindungen mit der Erde abgeschnitten haben.«
»Vielleicht«, sagte Conseil, »aber am Ende kann die Nautilus doch nur eine gewisse Anzahl Menschen fassen. Und mein Herr könnte wohl schätzen, wie viele höchstens?«
»Wieso, Conseil?«
»Durch Berechnung. Da der Umfang des Schiffsraums meinem Herrn bekannt ist, folglich auch, wie viel Luft er fassen kann. Da er ferner weiß, wie viel Luft jeder Mensch durch Einatmen verbraucht. Und vergleicht er diese Resultate damit, dass die Nautilus alle 24 Stunden auftauchen muss?«
Ich ließ Conseil den Satz nicht ausreden, denn ich sah wohl, wo er hinaus wollte damit. »Ich verstehe dich«, sagte ich. »Aber diese Berechnungen, obwohl leicht anzustellen, kann doch nur eine unbestimmte Ziffer ergeben.«
»Gleich viel«,
versetzte Ned Land dringend. »Die Rechnung ist folgende«, sagte ich. »Jeder Mensch verbraucht in einer Stunde den in 100 Liter Luft enthaltenen Sauerstoff. Das macht in 24 Stunden so viel als 2400 Liter. Also muss man berechnen, wie oft 2400 Liter Luft in die Nautilus passen.«
»Ganz richtig«, sagte Conseil.
»Da nun die Nautilus 1500 Tonnen fasst und die Tonne 1000 Liter enthält, so muss die Nautilus 1.500.000 Liter Luft fassen, die man mit 2400 zu dividieren hat.« Ich rechnete rasch das Exempel mit dem Bleistift. »Das macht 625. Das will ebenso viel heißen, als dass die Nautilus streng genommen so viel Luft fasst, als für 625 Mann während 24 Stunden erforderlich ist.«
»625«,
wiederholte Ned. »Aber seien Sie nur versichert«, fügte ich bei, »dass wir, Passagiere, Matrosen oder Offiziere, nicht ein Zehntel dieser Zahl ausmachen.«
»Gegen 3 Mann ist dies zu viel«, brummte Conseil.
»Folglich, armer Ned, kann ich Ihnen nichts raten als Geduld.«
Oh, mehr noch, Ergebung, erwiderte Conseil. Trotzdem, fuhr er fort, kann der Kapitän nicht immerfort südwärts fahren. Er muss wohl einmal einhalten und sei es auch nur vor den Eisbergen und muss in mehr kultivierte Meere zurückkehren. Dann wird es Zeit sein, Ned Lands Projekte wieder vorzunehmen.
Der Kanadier schüttelte den Kopf, fuhr mit der Hand über seine Stirn und zog sich, ohne zu antworten, zurück.
»Ich erlaube mir, mein Herr«, sagte darauf Conseil, »etwas zu bemerken. Diesem armen Ned stehen seine Gedanken auf alles, was er nicht haben kann. Es kommt ihm alles aus seiner Vergangenheit. Alles, was uns untersagt ist, danach sehnt er sich. Seine früheren Erinnerungen überwältigen ihn, und sein Gemüt ist davon voll. Man muss ihn begreifen. Was hat er hier zu tun? Nichts. Er ist nicht ein Gelehrter wie mein Herr und weiß den Wundern des Meeres keinen Geschmack abzugewinnen. Er würde alles daran setzen, um einmal eine Schenke seines Landes besuchen zu können.
An ein tätiges Leben in Freiheit gewöhnt, musste der Kanadier die Einförmigkeit des Lebens an Bord unerträglich finden. Selten traten Ereignisse ein, die ihn mit Leidenschaft interessieren konnten. Und doch begab sich damals ein Zwischenfall, der ihm seine frohen Tage als Harpunier in Erinnerung brachte. Gegen 11 Uhr vormittags, als sich die Nautilus auf der Meeresoberfläche befand, geriet sie mitten unter einen Trupp Walfische. Diese Tiere flüchten nämlich, wenn sie aufs Äußerste verfolgt werden, in die höheren Breitengrade. Der Walfisch hat in der Geschichte der Entdeckungen eine große Rolle gespielt. Er hat die Basken, die Asturier, Engländer und Holländer gegen die Gefahren des Meeres gleichgültig gemacht, so dass sie bei seiner Verfolgung von einem Land zum anderen drangen. Sie sind vorzugsweise in den südlichen und nördlichen Meeren zu Hause. Wir saßen bei ruhiger Flut auf der Plattform, und der Oktober hat unter jenen Breitengraden recht schöne Herbsttage. Der Kanadier gewahrte in einer Entfernung von 5 Meilen einen Walfisch am östlichen Horizont.
»Ach«, rief Ned Land, »wäre ich an Bord eines Walfischjägers, das wäre mir eine Lust. Was für ein stattliches Tier das ist! Wie mächtig schleudert er die Wassersäulen empor! 1000 Teufel, dass ich auch an dieses Stück Eisen gefesselt bin!«
»Wie, Ned«, erwiderte ich, »Sie haben immer noch Ihre alten Fischergedanken?«
»Mein Herr, kann ein Walfischfänger sein Handwerk vergessen?«
»In diesen Meeren, Ned, haben Sie nie gefischt?«
»Nein, mein Herr, nur im Norden und in der Bering wie in der Davisstraße.«
»So kennen Sie also den südlichen Walfisch noch nicht. Der nördliche, den Sie bisher gejagt haben, würde sich nicht in die warmen Gewässer des Äquators wagen.«
»Ach, Herr Professor, was sagen Sie mir da?«
erwiderte der Kanadier etwas ungläubig. »Ich sage, wie es wirklich ist.«
»Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich habe im Jahre 65 in der Nähe von Grönland einen Walfisch aufgetrieben. Dem steckte in der Seite eine Harpune mit dem Stempel eines Walfischjägers der Beringstraße. Nun frage ich Sie, wie ist es möglich gewesen, dass ein Tier, das im Westen von Amerika getroffen worden, im Osten erlegt wurde, wenn es nicht über den Äquator kam, sei es ums Kap Horn oder das Kap der Guten Hoffnung?«
»Das ist auch meine Meinung«, sagte Conseil. »Und ich bin begierig, was mein Herr darauf antworten wird.«
»Ich habe darauf zu antworten, meine Freunde, dass die Walfische ihren Gattungen nach in gewissen Meeren einheimisch sind, welche sie nicht verlassen. Wenn es nun der Fall ist, dass ein solches Tier aus der Berings in die Davisstraße kam, so ist das ganz einfach ein Beweis, dass zwischen dem einen und dem anderen Meer eine Verbindung stattfindet, sei es auf der amerikanischen oder asiatischen Küste.«
»Darf man das glauben?«
fragte der Kanadier.
»Meinem Herrn muss man wohl glauben«, erwiderte Conseil.
»Weil ich also«,
fuhr der Kanadier fort,
»niemals in diesen Gegenden gefischt habe, kenne ich nicht die da hausenden Walfische.«
»Das ist meine Meinung, Ned.«
»Umso mehr Grund, Ihre Bekanntschaft zu machen«, versetzte Conseil.
»Sehen Sie da, sehen Sie«,
rief der Kanadier mit bewegter Stimme,
»da kommt einer heran. Auf uns zu, er verhöhnt mich. Er weiß, dass ich nichts gegen ihn kann.«
Ned stampfte mit dem Fuß, ballte die Faust, als schwinge er seine Harpune.
»Sind diese Walfische ebenso groß?«
fragte er.
»Als die im Norden?«
»Fast ebenso, Ned.«
»Denn ich habe sehr große Walfische gesehen, mein Herr. Die waren bis zu 150 Fuß lang. Man hat mir sogar erzählt, der Hulamok und der Umgalik der Aleuteninsel seien mitunter noch größer.«
»Das scheint mir übertrieben«, erwiderte ich. »Die hiesigen, gleich den Pottwalen, sind im Allgemeinen kleiner wie die nördlichen.«
»Ah«,
rief der Kanadier, der unverwandt auf das Meer hinschaute.
»Er kommt näher, in den Bereich der Nautilus.«
Dann fuhr er fort.
»Sie haben den Pottwal ein kleines Tier genannt. Doch führt man Beispiele von riesenmäßiger Größe an. Die sind gescheit. Mitunter, sagt man, bedecken sie sich mit Algen und Meergras. Man hält sie für Eilande, lässt sich darauf nieder, macht Feuer an.«
»Man baut Häuser darauf«, sagte Conseil.
»Ja, Possenreißer«,
erwiderte Ned Land.
»Darauf. Eines schönen Morgens taucht das Tier unter und nimmt all seine Bewohner mit in die Tiefe.«
»Ei, Meister Land, es scheint, Sie lieben solche Extrageschichten. Ich hoffe, Sie glauben nicht daran.«
»Herr Naturforscher«,
erwiderte der Kanadier ernsthaft,
»von den Walfischen kann man alles glauben. Man behauptet, sie könnten in 14 Tagen den Weg um die ganze Erde machen.«
»Ich widerspreche nicht«, sagte ich. »Doch muss man daran glauben?«
»Nicht allzu viel«,
erwiderte Ned Land.
»Ebenso wenig, als wenn ich sage, es gäbe 300 Fuß lange Walfische.«
»Das ist allerdings etwas stark«, sagte ich. So plauderten sie noch eine Weile von unglaublichen Dingen. Aber Ned Land hörte nicht mehr zu. Der Walfisch kam näher.
»Ach«,
rief er aus,
»es ist nicht mehr ein Tier. Es sind 10, 20, eine ganze Herde. Und nichts tun zu können.«
»Aber Freund Ned«, sagte Conseil, »warum fragen Sie nicht den Kapitän Nemo um Erlaubnis, eine Jagd zu machen?«
Conseil hatte noch nicht ausgesprochen, als Ned Land schon die Luke hinabeilte, den Kapitän aufzusuchen. Nach einer kleinen Weile erschienen sie beide wieder auf der Plattform. Kapitän Nemo betrachtete die Truppe, welche sich eine Meile entfernt auf dem Wasser belustigte.
»Es sind Südwalfische«, sagte er. »Es wäre dafür eine Flotte von Walfischjägern zu tun.«
»Nun, mein Herr, könnte ich nicht Jagd darauf machen? Sei es auch nur, um mein früheres Handwerk nicht zu vergessen.«
»Weshalb denn?« erwiderte Kapitän Nemo. »Jagen, nur um zu vernichten? Wir brauchen an Bord keinen Tran.«
»Doch haben Sie mir im Roten Meer gestattet, den Dugong zu verfolgen?«
»Damals handelt es sich darum, meiner Mannschaft frisches Fleisch zu verschaffen. Hier aber wäre es töten, nur um zu töten. Ich weiß zwar, dass dies ein Vorrecht des Menschen ist, aber ich lasse so mörderischen Zeitvertreib nicht gelten. Wenn ihr den südlichen Walfisch ebenso wie den nördlichen vernichtet, unschädliche und nützliche Geschöpfe, so ist das zu tadeln. So hat man bereits die ganze Baffin's Bay verödet, und so wird man eine Klasse nützlicher Tiere ausrotten. Lasst doch die armen Walfische in Ruhe, die an ihren natürlichen Feinden, den Pottwalen, Schwert- und Sägefischen schon genug haben.«
Man kann sich vorstellen, was der Kanadier bei dieser Morallektion für ein Gesicht machte. Solche Gründe waren bei einem Jäger weggeworfene Worte. Ned Land sah dem Kapitän Nemo ins Gesicht, verstand aber offenbar nicht, was er damit meinte. Doch hatte der Kapitän recht. Der barbarische und unüberlegte Eifer der Walfischjäger wird einmal diese Tierart vom Ozean vertilgen. Ned Land pfiff halblaut sein Yankee Doodle, steckte seine Hände in die Taschen und wandte uns den Rücken. Indessen betrachtete der Kapitän die Herde Walfische und sprach zu mir.
Nicht ohne Grund habe ich gesagt, dass auch ohne den Menschen die Walfische Feinde genug haben. Es wird nicht lange dauern, so werden diese ihre harte Not bekommen. Sehen Sie, Herr Aronnax, 8 Meilen unterm Wind diese schwärzlichen Punkte sich bewegen?
Ja, Kapitän, erwiderte ich.
Das sind Pottwale. Fürchterliche Tiere, die ich mitunter in Scharen von 200 bis 300 getroffen habe. Diese, mein grausames, schädliches Gezücht, zu vernichten, ist wohl gerechtfertigt.
Bei diesen Worten wandte sich der Kanadier lebhaft um. »Nun denn, Kapitän«, sagte ich, »es ist noch Zeit zugunsten der Walfische.«
»Man braucht sich nicht der Gefahr auszusetzen, Herr Professor. Die Nautilus wird schon allein mit diesen Pottwalen fertig werden. Ihr stählerner Schnabel kann wohl ebenso viel ausrichten als Meister Lands Harpune.«
Der Kanadier zuckte keck die Achseln. »Fische mit dem Schiffsschnabel angreifen, das wäre unerhört.«
»Warten Sie nur, Herr Aronnax«, sagte Kapitän Nemo. »Wir werden Ihnen eine Jagd zum Besten geben, von der Sie noch keinen Begriff haben. Kein Mitleid mit diesem wilden Getier. Sie bestehen ja nur aus Maul und Zähnen.«
»Maul und Zähne, jawohl. Denn obwohl der Pottwal mitunter 25 Meter groß ist, so nimmt sein enormer Kopf doch etwa den 1/3 seines Körpers ein. Er ist besser bewehrt als der Walfisch, dessen Oberkiefer nur mit Barten besetzt ist, hat 25 starke, 20 Zentimeter hohe, walzenförmige, zugespitzte, 2 Pfund schwere Zähne. Im oberen Teil dieses enormen Kopfes und in großen, durch Knorpel gesonderten Höhlungen befinden sich 300 bis 400 Kilogramm des kostbaren Öles, welches Walrat genannt wird. Der Pottwal ist ein hässliches Tier, von üblem Körperbau, sozusagen auf der ganzen linken Seite mangelhaft, so dass er auch nur mit dem rechten Auge sieht. Inzwischen kam die Truppe Ungeheuer immer näher heran. Sie hatten die Walfische bemerkt und bereiteten sich zum Angriff vor. Man konnte den Sieg der Pottwale voraussehen, nicht allein, weil ihr Körperteil ihnen den Vorteil über ihre Gegner gibt, sondern auch, weil sie länger unter Wasser aushalten können, ohne auf der Oberfläche Luft schöpfen zu müssen. Es war höchste Zeit, den Walfischen zu Hilfe zu kommen. Die Nautilus tauchte ein wenig unter die Oberfläche. Conseil und Ned setzten sich neben mich vor die Fenster des Salons. Kapitän Nemo begab sich an die Seite des Steuerers, um sein Fahrzeug als eine Zerstörungsmaschine zu lenken. Bald wurden die Schläge der Schraube rascher und unsere Schnelligkeit nahm zu. Der Kampf zwischen den beiden Gegenparteien hatte schon begonnen, als die Nautilus zur Stelle kam. Sie manövrierte dergestalt, dass sie die Angreifer abschnitt. Diese waren anfangs ziemlich gleichgültig, als sie sahen, wie sich das neue Ungeheuer einmischte. Aber bald mussten sie seinen Stößen ausweichen. Welch ein Kampf! Ned Land frohlockte bald und klatschte mit den Händen. Die Nautilus kam ihm vor wie eine furchtbare Harpune, welche sein Kapitän schleuderte. Er warf sich gegen die Fleischmassen und zerschnitt sie in zwei, sodass hinter ihm 2 gesonderte Hälften des Tieres zappelten. Die fürchterlichen Schläge seines Schwanzes, womit er ihn auf den Seiten traf, spürte sie nicht, ebenso wenig seine Stöße. War ein Pottwal vernichtet, so drang sie auf einen anderen ein, wendete an der Stelle, dass ihr ihr nicht entgehe, schoss vorwärts oder zog sich zurück, nach der Anweisung seines Steuerers, tauchte unter, wenn ihr Gegner die Tiefe suchte, kam wieder mit ihm zur Oberfläche, traf ihn geradeaus oder schräg, zerschnitt oder zerfleischte, und wohin er sich wendete und drehte, mit ihrem fürchterlichen Schnabel ihn durchbohrend. Welch Gemetzel! Welch Getöse auf der Oberfläche der Fluten! Welch scharfes Pfeifen und eigentümliches Schnarchen der von Entsetzen ergriffenen Tiere! Eine ganze Stunde lang dauerte das Blutbad, dem die Großköpfe nicht entrinnen konnten. Einige Male machten 10 bis 12 zusammen den Versuch, die Nautilus durch ihre Masse zu erdrücken. Man sah durchs Fenster ihren ungeheuren, mit Zähnen umzäumten Rachen, ihr fürchterliches Auge. Ned Land, der außer sich war, drohte ihnen, höhnte sie. Man fühlte, wie sie sich an unser Fahrzeug klammerten, wie Hunde, die einen Keiler packten. Aber die Nautilus, mit gesteigerter Kraft ihrer Schraube, schleuderte sie fort, schleppte sie nach und zog sie wieder an die Oberfläche, ohne dass ihr enormes Gewicht oder ihr mächtiges Drücken ihr etwas anhaben konnte. Endlich lichtete sich die Schar der Gegner. Die aufgeregten Wogen wurden wieder ruhig. Ich fühlte, dass wir wieder zur Oberfläche kamen. Die Luke wurde geöffnet und wir stürzten auf die Plattform. Das Meer war mit verstümmelten Leichnamen bedeckt. Eine fürchterliche Explosion hätte nicht ärger zerrissen, zerschnitten, zerfetzt, wie hier mit diesen Massen geschehen war. Wir schwammen mitten durch die Riesenkörper mit bläulichem Rücken und weißlichem Bauch. Einige Pottwale flohen voll Entsetzen nach dem Horizont. Einige Meilen weit waren die Wogen rot gefärbt und die Nautilus schwamm durch ein Blutmeer. Kapitän Nemo kam zu uns.
»Nun, Meister Land«, sagte er.
»Ei, nun, mein Herr«,
erwiderte der Kanadier, dessen Enthusiasmus sich gelegt hatte.
»Es ist ein sehr schrecklicher Anblick, wirklich. Aber ich bin kein Metzger, sondern ein Jäger. Und das ist eine Metzelei.«
»Es ist ein Vernichten schädlicher Tiere«, erwiderte der Kapitän. »Und meine Nautilus ist kein Metzgerbeil.«
»Meine Harpune ist mir doch lieber«,
versetzte der Kanadier.
»Jeder hat seine Waffe«,
erwiderte der Kapitän und blickte Ned Land scharf ins Angesicht. Ich fürchtete schon, dieser werde sich zu einer Gewalttat fortreißen lassen, die gefährliche Folgen haben könnte. Aber sein Zorn legte sich beim Anblick eines Walfisches, der den Zähnen der Pottwale nicht hatte entrinnen können. Ich erkannte den südlichen Walfisch, der ganz schwarz ist, mit plattem Kopf und sich von dem Weißen und dem Nordkaper anatomisch dadurch unterscheidet, dass die 7 Nackenwirbel zusammengelötet sind und er 2 Rippen mehr hat als die anderen derselben Gattung. Das Tier lag tot auf dem Rücken, der Bauch von Bissen durchbohrt, an seinem Zipfel seiner Flossen hing ein Junges, das er nicht mehr hatte retten können. Kapitän Nemo fuhr zu dem Leichnam heran. 2 Matrosen stiegen auf den Leib des Tieres und ich sah mit einigem Erstaunen, wie sie aus den Eutern desselben alle Milch, welche dieselben enthielten, herausmolken, im Gehalt von 2 bis 3 Tonnen. Der Kapitän bot mir eine Tasse der noch warmen Milch an. Ich konnte mich nicht enthalten, meinen Ekel davor, ihm zu erkennen zu geben. Er versicherte mir, die Milch sei vortrefflich und auch nicht im Mindesten von Kuhmilch verschieden. Ich kostete sie und teilte seine Meinung. Das war für uns ein nützlicher Vorrat, denn diese Milch in Form von Butter oder Käse musste für unsere tägliche Kost eine angenehme Abwechslung abgeben. Von diesem Tag an merkte ich mit Unruhe, dass Ned Lands Stimmung gegen Kapitän Nemo immer übler wurde und entschloss mich, seine Handlungen und Gebärden streng zu überwachen.